Gut, das Thema heute, könnt ihr schon mal aufschlagen, 1. Korinther, Kapitel 7, 17 bis 28. Und das Thema lautet Lebenserfüllung im Status Quo. Und wer unseren Impuls aufmerksam liest, sieht, dass ich das Thema geändert habe. Letztes Mal stand da noch, genieße dein Leben. Es hätte uns ein bisschen auf die falsche Fährte gebracht. Ich habe das gemerkt, ich war schon mittendrin in der Predigt und dachte, nee, das irgendwie, das geht nicht. Leben genießen ist ja eigentlich so das höchste Ziel oder das Nonplusultra eigentlich so in unserem Leben, in unserer Gesellschaft. Aber es gibt ein weit größeres Ziel. Und ganz ehrlich, mit dem, was wir auch heute hören, wirst du letztendlich das Leben viel mehr genießen können, als wenn du danach trachtest. Jesus hat mal gesagt, wer sein Leben versucht zu gewinnen, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert und meinetwillen, der wird es finden. Und deshalb diese Änderung, Status Quo, Lebenserfüllung, Status Quo, ihr wisst das, das heißt, Status Quo ist das, ist nicht die Band, ja, die es da auch mal gab, sondern das Leben im aktuellen Zustand, in dem, wo du gerade im Moment drin stehst. Und wir lesen uns mal diesen ganzen Text hier durch, der hier steht. Und ich lese euch das mal vor. Und eigentlich ist das so ein Text, der ist schon völlig selbsterklärend. Und das werdet ihr wahrscheinlich merken, während ich das vorlese. Also, grundsätzlich nennt Paulus sozusagen das Thema schon im Vers 17. Da heißt es, doch wie der Herr einem jeden zugeteilt hat, wie Gott einen jeden berufen hat, so wandle er oder so lebe er. Und so verordne ich es in allen Gemeinden. Das ist schon das Generalthema. Also da, wo du bist, da lebe. Da kannst du Erfüllung finden. Und dann nennt Paulus drei Lebensbereiche. Und bei dem ersten, das hört sich vielleicht ein bisschen fremd an, da geht es um Beschneidung. Ja, da heißt es in Vers 18, ist jemand beschnitten berufen worden, so bleibe er bei der Beschneidung. Ist jemand unbeschnitten berufen worden, so lasse er sich nicht beschneiden. Die Beschneidung ist nichts und das Unbeschnittensein ist nichts, sondern das Halten der Gebote Gottes. Ihr könnt euch vielleicht jetzt schon mal so langsam überlegen, was Beschneidung bei uns heute bedeuten könnte. Beschneidung war damals ein Riesenthema in der Gemeinde in Korinth. Nicht eigentlich gar nicht so sehr bei den Korinthern, das waren sogenannte Heidenchristen, aber dort gab es ja auch viele Judenchristen. Und die Judenchristen hatten immer den Eindruck gehabt, dass die anderen sich alle beschneiden lassen müssen, weil sie als Juden halt beschnitten waren. Ja, das hat bei Abraham, war das ja ein Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Gott hat mit Abraham einen Bund geschlossen, dass in ihm alle Nationen gesegnet werden. Und diese Beschneidung, die hat Gott eingesetzt, da wurden die männliche Vorhaut beschnitten, ja, als Zeichen, als äußeres Zeichen, ihr gehört zu meinem Volk. So, und jetzt meinten halt die Judenchristen, das geht jetzt immer weiter so. Gott sei Dank ist es nicht so, sonst müssten wir Männer halt leiden, wir müssten uns dann alle beschneiden lassen, wenn wir zum Glauben an Jesus finden. Also gut, das mal soweit. Es heißt hier weiter, da kommt das zweite Thema, also was das Thema zu bedeuten hat, überlegt euch das selbst mal. Vers 20, jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Bist du als Sklave berufen worden, so lass es dich nicht kümmern. Wenn du aber auch frei werden kannst, mach umso lieber davon Gebrauch. Denn der als Sklave im Herrn Berufene ist ein Freigelassener des Herrn. Ebenso ist der als freier Berufene ein Sklave Christi. Ihr seid um einen Preis erkauft. Werdet nicht Sklaven von Menschen. Worin jeder berufen worden ist, Brüder und Schwestern, darin soll er vor Gott bleiben. Das ist das zweite Thema. Auch das wieder. Wir haben heute in dem Sinn keine Sklaven. Es gibt Menschen, die sind aber versklavt. Es gibt also verschiedene Bereiche im übertragenen Bereich. Aber hier geht es eigentlich mehr so um sozialen Stand und Beruf im übertragenen Sinne. Einfach zu sagen, da wo du stehst, bleibe, halte aus und tatsächlich, auch wenn du dich vielleicht teilweise versklavt fühlst, ja, da wo du bist, gemobbt oder was auch immer, du kannst ein erfülltes Leben haben da, wo du bist. Auch in deinem sozialen Stand, das war ja auch eine soziale Frage, das war so die unterste Schicht, auch die gibt's bei uns. Das heißt nicht, dass du in einer unteren sozialen Schiene drin bist, schlechter dran bist wie ein anderer. Und das werden wir uns gleich halt eben auch nochmal im Detail anschauen. Und dann der dritte Bereich, Lebenserfüllung in deinem Familienstand. Und da geht's jetzt nochmal um das Thema, was wir in den letzten Wochen uns angeschaut haben. Da heißt es über die Jungfrauen, aber habe ich kein Gebot des Herrn. Ich übertrage das mal einfach Singles. Ja? Ich erkläre das auch später nochmal. Über die Singles habe ich kein Gebot des Herrn. Ich gebe auch meine Meinung als einer, der vom Herrn die Barmherzigkeit empfangen hat, vertrauenswürdig zu sein. Ich meine nun, dass dies um der gegenwärtigen Not willen gut ist, dass es für einen Menschen gut ist, so zu sein. Bist du an eine Frau gebunden, beziehungsweise bist du verheiratet, so suche nicht loszuwerden. Bist du frei von einer Frau, also bist du Single, so suche keine Frau oder Mann, je nachdem. Wenn du aber doch heiratest, so sündigst du nicht. Und wenn die Jungfrau heiratet, so sündigt sie nicht. Das hat Jürgen uns damals ausgelegt. Das müssen wir verstehen, ja. Ich meine, hier steht, wenn du aber doch heiratest, so sündigst du nicht. Es gab tatsächlich Leute, die meinten, dass es Sünde ist zu heiraten, weil man muss ja jetzt ganz koscher leben, nur für Gott. Da gab es sogar Leute, die hatten den Eindruck, wir sind verheiratet, wir dürfen keinen Sex haben. Also gab es ganz seltsame Dinge in Korinth. Auf der anderen Seite haben da manche gelebt wie die Sau in der Matschgrube, ja. Also da gab es alles Mögliche. Und Paulus muss ja einiges an Klärung bringen. Das macht es für uns teilweise ein bisschen schwierig, dass wir dann auch im Detail nochmal nachschauen müssen. Gut. Vers 29. Dies aber sage ich, Brüder, und das heißt immer auch Geschwister, Brüder, wurde so angesprochen, Brüder und Schwestern. Die Zeit ist begrenzt, dass künftig die, die Frauen haben, seien, als hätten sie keinen. Und die Weinenden, als weinen sie nicht. Und die Freunden, als freuden sie sich nicht. Und die Kaufenden, als behielten sie nicht. Und die Welt Nutzenden, als benutzten sie nicht. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Bis dahin mal, bis zum Vers 31. Gut, und das schauen wir uns jetzt halt mal an, hier in unserem Text. Wie gesagt, Vers 17 ist eigentlich Zusammenfassung von diesem ganzen Thema. Du kannst ein erfülltes Leben haben, da wo du bist, in deinem sozialen Stand, in deinem Familienstand. Und jetzt kommt der erste Punkt. Ich habe den mal so genannt, in deiner Beziehung zu Gott. Nämlich, wenn du diesen Vers hier nochmal dir anschaust, ab Vers 18, dann ist da die Rede von Beschneidung, von Nichtbeschneidung. Und das Entscheidende ist, Paulus sagt sogar, das ist eigentlich nichts, beschnitten sein, unbeschnitten sein. Das war für die Judenchristen ein Schock, dass er das sagt. Paulus sagt ihnen, das Entscheidende ist das Halten der Gebote Gottes. Und was ist das wichtigste Gebot? Kennt ihr das? Wer weiß es? Komm raus, ihr wisst es alle. Nur keine falsche Bescheidenheit. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, Gott. Amen. Eine mutige Person. Danke. Genau. Das ist das wichtigste Gebot. Es geht nicht um irgendwelches Pillepalle, sondern es geht darum, Gott zu lieben und den Nächsten wie uns selbst. Und das Entscheidende hier, und das habe ich hier mal rausgegriffen, Lebenserfüllung in deiner Beziehung zu Gott. Wie gesagt, das Ding mit der Beschneidung war ein Ding, was für uns keine Sache ist. Was wäre denn im heutigen Kontext so ein Thema, wo man sich gerne drüber streitet? Was meint ihr denn? Was könnte denn unsere moderne Beschneidung sein heute? Hat jemand eine Idee? Katholisch, evangelisch, Konfirmation, Taufe. Und so weiter. Gut, Also es können viele Dinge sein. Interessant auch, dass gerade die Taufe fiel. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein, später. Ja? Da kommt man nämlich eigentlich immer relativ schnell drauf. Da sagt man, oh, das ist ja eine interessante Parallele. Ja, ist Taufe beschnitten, nicht beschnitten, Kindertaufe, Glaubenstaufe. Das gucken wir uns gleich nochmal speziell an. Ich glaube tatsächlich, dass es so Dinge sind, eben hieß es ja evangelisch-katholisch, ja, aber da geht es ja um Inhalte. In unserer Szene habe ich gedacht, es geht manchmal so auch um dieses charismatisch oder evangelikal. Ich werde ganz häufig gefragt, wenn ich irgendwie mit anderen Pastoren zusammen bin oder mit anderen Leuten oder ich stelle die Gemeinde vor oder jemand fragt das halt eben, wie seid ihr? Und da geht es um Gottesdienstprägung, wie lebt ihr den Glauben aus, ja? Stehen, sitzen, Hände heben, Hände runter, wie übt ihr das aus? Und dann kann es aber auch, es können aber auch Äußerlichkeiten sein. Manchmal bis hin zu Kleidungsordnungen oder Essgewohnheiten. Was darf ich essen? Was darf ich trinken? Was nicht? Also da gibt es also alles möglich. Das könnte man ganz weit ausdehnen. Und natürlich auch Lebensstile allgemein. Als Christ muss man so und so und so. Und darf das und das und das nicht, ja. Und natürlich ist das eine Grauzone. Wir sehen das bei den Korinthern. Es gibt halt Dinge, wo Gott sagt, das tut euch nicht gut. Das ist nicht gut. Und da könnte man ganz viele Dinge nennen. Wir haben alle ganz unterschiedliche Prägungen. Und das sind ja auch in den meisten Fällen sind das auch religiöse Prägungen. Das war ja hier der Fall bei den Judenchristen und bei den Heidenchristen. Und die Judenchristen hatten jetzt ihre Prägung und sie kamen gar nicht richtig los davon. Man muss das doch noch alles tun. Warum auch? Weil vielleicht auch die Eltern das mitgegeben haben oder ihr Kontext das gesagt hatte. Und dann kamen sie auch in die Gefahr, ihr Zeugs, ihre Korsetts, die sie umhatten, anderen umzubinden, den Korinthern umzubinden. So, und ihr müsst euch jetzt auch beschneiden lassen. Und Paulus sagt, das ist Quatsch, das müsst ihr gar nicht. Es ist sogar eine große Gefahr, wenn ich zum einen und in diesem Korsett drin lebe, ich bin geprägt, aber es ist eigentlich nicht das, was Gott für mich vorhat. Ich stehe da drin und dann versuche ich noch dieses Korsett anderen Leuten umzubinden. Und dann kann es tatsächlich sein, dass ich mich selbst großen Segnungen beraube, die Gott für mich vorhat. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema auch bei uns in unseren Breitengraden, sage ich mal, in unserem Christsein. Gott hat Segnungen für dich bereitet und ich denke, ich habe so den Eindruck, wir berauben uns häufig Segnungen. Schaut mal, da gibt es sogar zwei interessante Verse. Da heißt es in Epheser 1, Vers 3, er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Das sind ganz, ganz viele Sachen, da könnte man jetzt ganz lange drüber reden. Aber er hat Segnungen für dich, hält Segnungen für dich bereit. Und ich glaube, manche Segnungen kommen an dich nicht ran, aufgrund von dem Korsett, was du umgebunden hast, aufgrund von dem, was du hast. Und das hast du halt eben nicht, weil Gott dir das gezeigt hat oder das Wort Gottes dir gezeigt hat, sondern es sind häufig Prägungen, die da sind. So, und wenn ich dann noch diese Prägung anderen aufs Auge drücke, dann wird das ganz, ganz schwierig. Und das hängt ganz viel mit Erfüllung zusammen, mit Lebenserfüllung zusammen. Inwieweit erfüllt mich der Glaube? Und wenn der Glaube mich halt nicht erfüllt, dann muss ich mir die Erfüllung außerhalb holen. Inwieweit erfüllt mich das Leben in der Gemeinde oder sind andere Termine immer, immer wichtiger? Das ist auch so ein bisschen Indiz dafür, wie stark bin ich erfüllt von Jesus? Wie stark bin ich erfüllt von dem Ort, da wo Christen zusammenkommen? Ganz ehrlich, der erste Teil meines Lebens war ich absolut nicht erfüllt als Christ. Ich habe auch gar nicht gedacht, da geht es doch nicht um Erfüllung. Gott will auch gar nicht, dass ich erfüllt lebe. Das war nämlich, ich hatte zwei Arten von Ängsten gehabt. Das eine war eine Gottesfurcht gewesen, das war aber eine falsche Gottesfurcht. Ich habe nämlich immer, mein Bild war gewesen, das war meine Prägung, Gott will mir, wie soll ich sagen, Gott meint es nicht unbedingt gut mit mir. Das Leben des Christen ist ein Leidensweg. Ja, so ein bisschen auch eine Prägung. Ich bin sehr stark pietistisch geprägt. Das ist ein Stück weit auch das, was der Pietismus ein Stück weit auch ausmacht. Natürlich könnte man auch sagen, es gibt auch, man kann auch auf der anderen Seite vom Pferd wieder runterfallen, wo man meint, Christsein bedeutet nur happy, easy life. Aber das war bei mir so ein bisschen gewesen. Das war die eine Furcht. Die andere Furcht war die Menschenfurcht. Ich war total geprägt von dem Umfeld, was das Umfeld sagt, was richtig und was falsch ist. Zum Beispiel, was ich jetzt hier mache, das wäre früher gar nicht denkbar gewesen, dass ich in einem Kino stehe. Ja? Also Kino besucht, ich komme noch aus einer Zeit, da war Kino war No-Go. Ich muss mir aufpassen, was ich jetzt hier sage. Aber das war Sünde. Ja? So bin ich geprägt worden. Und ich weiß noch, da waren wir junge Kerle, wir waren ganz aktiv in der Gemeinde gewesen und da war mein Kumpel, der steht vorne und hat eine Bibelarbeit gehalten und ich sitze da auch mitten in der ersten Reihe und dann will er ein gutes Beispiel bringen und sagt dann, als Roland und ich letzte Woche im Kino waren, ja, und ich bin fast in den Boden. Ja, gut war er nicht dabei, als wir vor 2 Wochen in der blauen Lagune und in der Dampfmühle war, ja, sonst hätte er es vielleicht auch noch erzählt. Aber merkt ihr, das hat automatisch bei mir so eine Heuchelei ausgelöst, ein zweigleisiges Leben. Ich war dann in der Gemeinde, ich war aktiv in der Gemeinde drin, aber ich wusste genau, wie die Leute ticken. Für mich war das überhaupt kein Problem, ins Kino zu gehen oder in die Dampfmühle oder wohin auch immer. Ja? Aber ich wusste, für die Leute ist das ein Problem, weil das für die Leute ein Problem ist, war ich ein Chamäleon und habe mich dem angepasst. Aber das war kein glückliches Leben. Gemeinde war für mich nicht was, wo ich erfüllt leben konnte. Später waren das zum Beispiel Anbetungszeiten, wo ich mich sehr schwer getan habe. Bis noch in den ersten Jahren, wo ich schon in Siegen im Dienst war, im pastoralen Dienst, Hände heben, absolut unmöglich. Also nicht, dass es nicht möglich war in der Gemeinde, auch für mich war das möglich, weil ich vorne gestanden habe und gedacht, was werden die Leute denken? Deswegen habe ich meistens dann hinten gestanden. Oder ich hatte dann mal einen Bekannten gehabt, der kam dann mal mit in den Gottesdienst rein und der hatte auch dieses Korsett an, sage ich mal. Der steht neben mir und schaut erstmal den Saal an und sagt, okay, Schlagzeug. Und ich so... Ja, ist nur Deko. Ja. Ah, ey, das war so ein Ding gewesen. Und ich habe immer gemerkt, dass diese Sache, das wie so ein Korsett war. Es war nicht das, wo Gott mich reingeführt hatte, sondern es war eine Prägung, die ich hatte. Und das hat letztendlich mein Leben bestimmt. Furcht, Menschenfurcht und falsch verstandene Gottesfurcht. Menschenfurcht ist eine Art, versklavt zu sein, abhängig zu sein und völlig an dem vorbeizuleben, was Gott für dich vorbereitet hat. Das gilt auch für dich, wenn du vielleicht heute Morgen hier bist und du hast mit Glauben nichts am Hut, dann stelle ich mir die Frage, warum hast du mit Glauben nichts am Hut? Ist es, weil du ganz innerlich davon überzeugt bist, das ist nichts für mich, oder ist es, ey, ich kann mir das unmöglich erlauben, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde jetzt hier anfangen und sagen, ich glaube jetzt an Gott. Und das hält uns gefangen. Und wir sehen das heute viel stärker noch als vor vielleicht 10 Jahren. Wir wissen das, wo wir ich sage das ja häufig, eines meiner Lieblingsworte, in einem Mainstream drin sind, wo wir alle ein Stück weit gleich denken müssen. Es geht da bis in die Politik, bis in die Wirtschaft und so weiter. Und wehe, auch das weißt du auch im Facebook, du weißt genau, was du posten darfst und was nicht. Du weißt, was Likes gibt und was keine Likes gibt. Und du postest viele Dinge halt eben nicht, weil du persönlich davon überzeugt bist, sondern weil du es liebst, wenn du Likes bekommst. Ja? Und hier ist es wichtig, wenn das heißt Lebenserfüllung, Status quo, jetzt in der Beziehung in Gott, dann möchte ich dich einladen, dich einfach, dein Herz zu öffnen, dich zu öffnen für das, was Jesus für dich vorhat und solche Korsetts fallen zu lassen. Das heißt im Johannes Kapitel 8, Vers 34, jeder, der sündigt, sagt Jesus, oder genau, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie, ein Sohn dagegen für immer. Und wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Und Menschenfurcht ist Sklaverei und es ist letztendlich eine Art von Sünde. Weil das Zielverfehlung mit der Menschenfurcht, die bindet uns, die versklavt uns. Und da spricht Jesus drüber, du bist ein Sklave der Sünde. Und wenn du Christ bist und lebst in der Menschenfurcht, dann kann man auch das so übertragen, ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie. Ein Sohn dagegen für immer. Dann würde ich mal behaupten, dann kannst du nie in dieser ganzen Fülle der Gotteskindschaft drin leben. Du bist zwar Teil der Gemeinde, du bist Teil, du hast dein Leben Jesus gegeben, aber du hängst nach wie vor noch in so einem Ding drin, was dich festhält. Und da möchte ich dich ermutigen, rauszutreten. Und nicht zu denken, was denken die anderen Leute, sondern Gott sagen, Gott, ich möchte jetzt in meinem Status quo erfüllt leben können. Ich möchte all die Segnungen, von denen wir eben gehört haben, die möchte ich für mich in Anspruch nehmen. Und da mache ich den Link wieder auch zur Taufe. Wenn wir manchmal sagen, oh, ist doch wurscht, ist so wie bei der Beschneidung, ja. Ob ich beschnitten bin oder nicht beschnitten bin, ist doch egal. Das ist auch so eine Art Beschneidung mit der Taufe. Die einen haben halt Kindertaufe, die anderen haben halt Glaubenstaufe. Auch hier die Frage an dich, die kritische Frage an dich, warum lässt du dich nicht taufen? Das ist ganz häufig einfach auch, nicht immer, das will ich ja nicht über alle drüber ziehen, aber ganz häufig ist der Grund, eigentlich würde ich das schon machen, aber, und dann kommen Argumente, die oft mit anderen Personen zu tun haben. Und das ist eine Art von Menschenfurcht. Und da möchte ich dir echt Mut machen, tritt heraus. Tritt heraus und überlass das Gott. Und du wirst Gottes Segnungen erleben. In einer ganz neuen, in einer ganz großen Dimension. Das sei mal jetzt so genug zu diesem Punkt. Das ist auch der ausführlichste. Und wir kommen hier jetzt zum zweiten. Im zweiten Punkt geht es um Lebenserfüllung im Status quo, in deinem Beruf und in deinem sozialen Stand. Da heißt es nochmal Vers 20, jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Bist du als Sklave berufen worden, so lass dich nicht kümmern. Wenn du aber frei werden kannst, mach umso lieber davon Gebrauch. Und tatsächlich gab es damals Leute, die sagen, ich bin jetzt gläubig, ich muss noch nicht mehr Sklave sein, ich lasse mich noch nicht unterbuttern und ich verlasse das. Ja, und da gab's halt Reibereien, auch bis in die Gemeinden hinein. Da gab es ja alle möglichen Stände. Natürlich bekehrten sich ja nicht nur Sklaven, es bekehrten sich auch Leute, reiche Leute, die halt eben auch Sklaven untergeben hatten. Wie geht man damit um? War ein ganz schwieriges Thema. Und Paulus sagt grundsätzlich, bleibe da, wo du bist und sorge dich nicht. Gott sorgt für dich. Logisch, wenn du frei werden kannst, dann nutzt es aus. Aber sorge dich nicht. Und mir fiel das Beispiel von Josef ein im Alten Testament. Die meisten kennen von euch die Geschichte, als er in die Gefangenschaft kam, als er Sklave wurde. Und er hat das über sich ertragen lassen. Als er kam noch tiefer, war im Knast und musste einem Kerkermeister dienen. Aber letztendlich wurde er zum Unterkönig. Wäre er diesen Weg nicht gegangen, hätte er nicht diese Schule ausgehalten, wäre er nie an den Hof des Königs gekommen. Und ich glaube, es ist ganz häufig der Fall, das ist ganz häufig der Fall auch in unserem Leben. Wir haben das letzte Woche drüber gesprochen, ihr erinnert euch. Wir haben über die Schule des Lebens gesprochen und wir haben das angesprochen im Blick auf die Ehe. Auch nicht alle sind verheiratet. Die Hälfte hier in unserer Gemeinde sind Singles. Aber da gibt es natürlich auch die Schule des Lebens und das kann gerade der Beruf sein. Dein Beruf, dein soziales Umfeld, da wo du drin stehst. Und ich möchte dich erstmal ermutigen, halte aus, bleib da, bleib drin. Und ich behaupte mal an der Stelle, dass man gerade in der heutigen Zeit relativ schnell von Mobbing redet. Oder von Ausnutzung oder sogar von seelischem Missbrauch. Ja? Das passiert. Und wenn das passiert, dann hast du natürlich auch die Möglichkeit und die darfst du natürlich auch nutzen, weil der Staat gibt dir die Möglichkeit zu nutzen, frei davon zu werden. Aber wo du halt eben in einer Situation drin bist und du kannst das irgendwie nicht, du sagst, ich fühle mich unterdrückt, da würde ich dir echt sagen, geh da echt ins Gebet, leg Jesus das hin, geh ins Gespräch. Geh vielleicht mal auch, such dir mal einen Seelsorger, hier vielleicht auch in der Gemeinde, mit dem du darüber redest. Und einfach das mal zu analysieren. Ist das jetzt Mobbing oder ist das vielleicht irgendwas, was ein bisschen auch an mir liegt? Beziehungsweise könnte das sein, dass Gott hier was vorhat mit mir? Ist das eine Schule für mich, wo ich durchhalten muss? Wird sich vielleicht auch die Situation verändern? Also das, da möchte ich dir echt das ans Herz legen, weil ich überzeugt davon bin, dass das, was Paulus hier meint, das hängt mit der Schule des Lebens zusammen. Wir alle kennen so Lebensabschnitte, die kenne ich auch, ja. So Lebensabschnitte, wo du durchgehst und wo du am liebsten rausgehen würdest. Das hatte ich früher während der Lehrzeit, in der Bundeswehrzeit. Ich bin manchmal, habe ich das schon erzählt, ich bin manchmal heulend nach Hause gefahren. Ich war nicht unbedingt so der Heultyp, ja. Aber ich habe laut geschrien. Und dann später halt eben auch, war ich in der Mission gewesen, da war auch nicht alles heilig. Ja, da gibt's wahnsinnig viel Auseinandersetzungen, auch Konflikte. Oder dann im vollzeitlichen Dienst, bereits als Pastor. Da gab's oft Situationen, wo wir gesagt haben, ey, komm, wir hauen ab. Aber Gott hat immer wieder ganz deutlich in eine Situation reingeredet, bleib da, halte durch. Und es ist extrem wichtig, nach so vielen Jahren kann ich sagen, das lohnt sich. Die besten Erfahrungen habe ich genau dort gemacht, wo es äußerlich wie so eine Art Versklavung aussah, aber es war eine Schule des Lebens, wo ich viel, wo wir viel, viel gelernt haben. Oder auch im Blick auf den sozialen Stand, weil Sklaverei war ja ein sozialer Stand, da wollte eigentlich niemand drin sein. Und es ist schon krass, wenn Paulus sagt, okay, du bist halt Sklave, jetzt versuch mal, da drin deine Erfüllung zu finden. Das heißt hier im Vers 22, denn der als Sklave Berufene ist ein Freigelassener des Herrn. Ebenso ist der als freier Berufene ein Sklave Christi. Ihr seid um einen Preis erkauft, werdet nicht Sklaven von Menschen. Worin jeder berufen worden ist, darin soll er vor Gott bleiben. Das Entscheidende, was hier steht, ist, werde nicht ein Sklave von Menschen. Das ist das Entscheidende. Ich habe Menschen erlebt, die waren in den Augen der Welt beruflich ein Nichts, sozial unterste Stufe. Aber die waren zufrieden, glücklich und innerlich frei. Weil sie genau das hier gelebt hatten, was hier in diesem Text hier steht. Sie waren sich ihrer Abhängigkeit von Jesus bewusst, Sklave Christi. Und du kennst wahrscheinlich auch solche Lebensphasen. Und genau das ist dann wichtig. In dieser Lebensphase ist es extrem entscheidend, wie lebe ich das? Und wenn wir diese Schule mit Erfolg meistern, dass ich merke, ich kann in einem gewissen Level sein, auch in einem sozialen Level vielleicht unten durchgehen und trotzdem Erfüllung haben, dann hilft mir das später. Das prägt auch extrem meinen Charakter, auch meine in der Entwicklung zu meiner Reife. Dann hilft mir das später, wenn ich dann wirklich in einer Position drin bin, das auch richtig zu leben. Ja? Ich habe aber auch Menschen erlebt, die hatten Macht, die hatten Geld, und das kennst du auch alles, die alle erdenklichen Freiheiten hatten, aber sie waren gefangen. Sie waren versklavt in ihrem eigenen Ich. Und das ist dann tragisch. Und du hast vielleicht auch erlebt, vielleicht hast du so einen Vorgesetzten, ja. Und dann hast du einen, der eigentlich überhaupt nicht reif ist, wie ein Kleinkind. Aber der Macht in der Hand hat, das steht auch in Sprüche. Wenn so jemand Macht in die Hand bekommt, das ist extrem gefährlich. Und da will Gott das auch vermeiden. Er möchte, dass wir das verstehen, was dieser Vers hier sagt. Wir können Erfüllung finden in dem, wo wir drin sind. Deswegen, wenn du jetzt gerade unten durch musst, wenn es vielleicht auch finanziell richtig am Anschlag ist, vielleicht bis hin in die Arbeitslosigkeit. Das kann gerade eine Möglichkeit sein, in dieser Phase Erfüllung zu erleben und zu sehen, was es bedeutet, ein Freigelassener in Christus zu sein. Gott hat, als wir hier nach Stuttgart kamen, Gott hat für uns die Grundlage gelegt. Da musste ich noch mal richtig so tief unten in den Müll rein. Ja, ich habe ja da einen Hausmeisterjob bekommen hier in Stuttgart. Und ich stehe da in diesem Müllcontainer drin. Wir mussten immer einmal im Monat den Müllcontainer, ihr kennt den, wer Gemeindemitglied ist, kennt den Müllcontainer. Einmal im Jahr lädt man da den Müll ab. Ja. Da musste ich reinkriechen in das Ding und den von innen aus sprühen. Einmal haben wir sogar mal einen halben Finger drin gefunden, weil wir hatten eine Arztpraxis da oben gehabt. Der wurde da entsorgt. Und da stehst du da unten drin und sagst, bin ich denn bescheuert? Ich meine, finde ich doch sowas wie ein Pastor, ja? Und dann kommen so Verse in den Sinn, lass dir an meiner Gnade genügen, meine Kraft ist, kommt in Schwachheit zur Vollendung und so lauter so Sachen, ja? Aber das ist dann einfach die Lektion lernen, sagen nein und das ist gut. Und Gott gibt dir noch einen oben drauf und sagt dir, wärst du bereit, das für den Rest deines Lebens zu machen? Das ist eine interessante Frage, oder? Und das sind diese Dinge, wo Gott einem auch dann zeigt. Und das möchte ich dir mit auf den Weg geben. Leb das, da wo du drin stehst, in deinem sozialen Stand, in deinem Beruf. Und erlebe, bring das Gott und erlebe, wie da wo du stehst, du Erfüllung haben kannst, wo du Gott erleben kannst. Auch hier wieder, da wäre das Beispiel Josef ganz interessant, wie er das erlebt hat. Es ist deine Entscheidung. Unsere Entscheidung, immer wieder neu. Und der dritte Punkt hier, den haben wir in unserem Text hier, den werde ich jetzt nicht mehr komplett vorlesen, das habe ich ja eben ausführlich vorgelesen. Da geht es um Single sein und verheiratet sein. Wie gesagt, auch da haben wir auch im Detail schon drüber gesprochen. Die Summe von dem Ganzen, die hier steht, im Vers 27 heißt es, im übertragenen Sinn, bist du verheiratet, suche nicht den Weg aus der Ehe. Und in Vers 27 im zweiten Teil heißt es, im übertragenen Sinn, bist du Single, so suche nicht verzweifelt einen Partner. Sondern da, wo du drin stehst, kannst du erfüllt sein, erfüllt leben. Jetzt könnte ich wieder das Zitat hier nennen, die Ehe ist wie eine belagerte Burg, die draußen sind, wollen rein und die drin sind, wollen raus. Sei zufrieden mit dem, wo du drin stehst. Das ist auch kein Abwägen von, das ist jetzt nochmal ein wichtiger Punkt. Ich hatte gestern noch eine Mail zu dem Thema bekommen, eine Frage. Das ist kein Abwägen. Was ist besser, was ist schlechter? Wir haben ja darüber gesprochen. Ehe, Single sein, sondern was wir daraus lernen sollen ist, es ist beides gut. Es ist beides gut. Wenn Gott sagt an einer Stelle, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei, ich werde ihm einen Partner geben, dann sagt er, Ehe ist gut. Wenn Paulus sagt im Korintherbrief, es wäre gut, wenn alle so bleiben wie ich, dann ist Single sein gut. Es ist beides gut. Der normale Weg ist, das ist Schöpfungsordnung, ist die Ehe. Aber dennoch, das Single-Sein ist nicht ein Defizit. Jürgen hat es sogar als Idealzustand bezeichnet. Und das möchte ich jetzt an einem Beispiel auch nochmal erklären. Ideal heißt nicht besser, ja, sondern es ist beides gleich gut. In der Gemeinde gibt es nur manchmal so, in manchen Gemeinden wird eine Sache halt höher gestellt wie eine andere Sache. Und das ist halt eben falsch. Es heißt hier im Vers 26, ich meine nun, dass dies um der gegenwärtigen Not willen gut ist, dass es für einen Menschen, ja, das ist dieses Gut, für einen Menschen gut ist, so zu sein. Und dann begründet Paulus das. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefallen möge. Der Verheiratete aber ist um die Dinge der Welt besorgt, wie er der Frau gefallen möge. Achtung, das ist jetzt auch wieder so ein Ding, wo man schnell missverstehen kann. Natürlich heißt es jetzt nicht, okay, alle Unverheirateten sind heilig, weil sie leben mit Gott, und alle Verheirateten, sie leben fleischlich, weil die müssen ja noch gucken, Moment, was war heute nochmal für ein Tag? Valentinstag, vergessen, Mist. Oh, an was habe ich euch jetzt wieder erinnert, ja? Oh, das ist Business. Das können wir abschieben. Schenk lieber deiner Frau ab und zu mal was, aber nicht am Valentinstag. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber tatsächlich ist es so, und wir wissen das doch alle, die wir verheiratet sind. Gott will, dass ich meine Frau, dass ich Sarah liebe, wie Christus die Gemeinde gelebt hat und bereit bin, für sie alles hinzugeben. Und natürlich ist das jeden Tag eine neue Herausforderung, das auch richtig zu tun. Und natürlich bin ich da auch geteilt. Versteht ihr? Es wäre falsch, wenn ich mein Bett in der Gemeinde aufschlage und sage, ich bin ja für den Herrn da. Luther hat ja auch gesagt, lass fahren dahin, es hat keinen Gewinn, Weib weg. So hat er das übrigens nicht gemeint, ja. Das ist eine Missinterpretation, aber so wird es halt manchmal ausgelegt. Und Gott sagt, das ist nicht richtig. Du lebst eine Schöpfungsordnung und du hast hier mindestens zwei Baustellen. Der Beruf kommt ja auch noch dazu. Das ist richtig. Aber natürlich ist es auch richtig, wenn einer Single ist und hat halt keinen Partner, der soll nicht seine ganze Freizeit damit verbringen, Partner zu suchen, sondern soll das auch getrost Gott überlassen, weil Gott sorgt für dich. Und einfach sagen, hier bin ich. Ich habe halt noch Reserven und Kapazitäten. Und Gott, hier ist mein Leben. Das setze ich für dich ein. Das ist so ein bisschen der Gedankengang, den Paulus hier hat. Und wenn er hier sagt, in diesem Text, ich meine nun, Vers 26, dass dies um der gegenwärtigen Not willen gut ist, dass es für einen Menschen gut sei, so zu sein, dann meint er die freiwillige Entscheidung, die jemand trifft, Mensch, ey, das ist so eine Zeit, ich möchte einfach mein ganzes Leben, mein restliches Leben ganz bewusst einsetzen, um Gott zu dienen, um für Gott da zu sein, für Gottes Sache. Mir ist dazu eine Person eingefallen, ich habe euch die schon mal vor 2 Jahren genannt, die mich dahingehend sehr, sehr beeindruckt hat. Das ist die Charlotte Reilen. Wer kennt Charlotte Reilen? Wow. Wer arbeitet im DIAC? Gut. Du kennst nicht Charlotte? Gut. Eieieiei. Charlotte Reilen. Leute, die müsst ihr kennen, die Frau. Charlotte Reilen. Die ist im Himmel, ja? Charlotte Reilen ist eine Stuttgarterin. Mit 18 heiratete sie den Kaufmann Friedrich Reilen. Mit 25 bekehrte sie sich zu Jesus und das änderte ihr ganzes Leben. Ihr Mann wollte sie ins Irrenhaus stecken. Wirklich, nicht nur symbolisch, sondern er wollte das wirklich tun. Und weil ihm das nicht gelang, verließ er sie und ging nach Amerika, um sein Glück da zu suchen. Also es war eine Frau, die war nicht Single, aber sie war verlassen, sie war alleinstehend. Man könnte auch sagen, geschieden. Ich muss dazu sagen, er kam später wieder angekrochen, ja, nach vielen, vielen Jahren, als er sein Glück nicht gefunden hat. Und er hat sich auch nachher doch bekehrt. Aber im Grunde genommen, in diesen Jahren steht sie da, verlassen, sozusagen Single-Status. Und das war damals schon ziemlich krass. Und da hast du echt einen schwarzen Punkt auf deiner Weste gehabt. Sie entscheidet sich, Vers 26 lese ich nochmal, ich meine nun, dass dies um der gegenwärtigen Not willen gut ist, dass es für einen Menschen gut ist, so zu sein. Und sie sagt sich, es ist gut so und ich setze mein Leben für Gott ein. Damals gab es nicht den Flüchtlingsschub, sondern es gab viele vernachlässigte Menschen, besonders Mädchen. Da hat sich niemand drum gekümmert. Sie hat sich diesen Mädchen vertraut und hat dann 1856 mit 500 Schülerinnen ein Schulgebäude mit nichts erstanden. Also sie hat eigentlich kein Geld gehabt. Sie kam irgendwie dazu in der Tübinger Straße. Daraus ist das heutige evangelische Mörike-Gymnasium entstanden. Sie hat viel Widerstand erlebt. Dann eröffnete sie das Diakonissenhaus, um Frauen die Möglichkeit zu geben, ihr Leben für Gott einzusetzen. Da hat sie eine ganz starke Vision gehabt für Stuttgart und die Region. Sie wollte Menschen diakonisch helfen. Das hat niemand am Schirm gehabt. Bis 1920 gab es 1200 Diakonissen. Wisst ihr, was Diakonissen heißt? Singles. Das sind Frauen, die haben sich entschieden, die haben so eine wunderbare Tracht dann angezogen, war damals voll modern. Die haben so eine Tracht angezogen, um zu zeigen, ich lebe für Jesus. Ich finde das ganz krass. Aber wisst ihr was, ganz krass gut, was die gemacht haben. Die haben das gemacht, was Paulus hier versucht, uns klarzumachen. Aus dieser Arbeit ging das Diakoniekrankenhaus hervor. Also es wurde praktisch von ihr gegründet. Und dann heißt es noch, seit ihrer Jugend wurde Charlotte Reilen von Krankheiten geplagt, Magenschwäche, heftige Migräneanfälle, Schlaflosigkeit und später Herzeleiden schwächten sie. Am 21. Januar 1868 ging sie zu Jesus. Und wisst ihr was? Ich habe das bewusst mit dazu genommen. Ich glaube, trotz ihrer Beschwerden war sie erfüllt, hat sie ein erfülltes Leben gehabt. Ein erfülltes Leben für Gott. Das bekannteste Werk, was sie in Auftrag gegeben hat, war dieses berühmte Bild, was damals in jedem Schlaf- oder Wohnzimmer hing. Ihr kennt das wahrscheinlich, der breite und der schmale Weg. Gibt es auch viele Diskussionen drüber und so weiter. Aber sie wollte genau das zum Ausdruck bringen, was wir versuchen auch mit der Korinther-Serie zu machen oder was ich versuche auch in dieser Predigt zu sagen. Da, wo du stehst, lass dich von Gott gebrauchen. Das oberste Ziel ist nicht dieser linke Weg. Ja? Genieße dein Leben, möglichst viel mitnehmen und du wirst dein Leben verlieren. Sondern dieser rechte Weg, übrigens sind das alles Gebäude in Stuttgart, ja, die in jedes einzelne Gebäude, manche wurden zerstört im Krieg, das sind alles Wege auf Etappen auf ihrem Wege. Und das wollte ich zum Ausdruck bringen. Da, wo ich bin, kann ich Jesus gefallen. Und sie lebt ihr Leben und Gott fügt das eins aufs andere. Sogar ihr Mann kommt nachher zurück und bekehrt sich zu Jesus. Und das soll das bedeuten, dass du nicht wegläufst aus deiner Situation, da wo du drin bist, da wo Gott dich reingestellt hat, sondern du kannst erleben in deinem Umfeld, in deinem, wie du geprägt bist, ja, einfach da frei zu werden, deine Beziehung zu Gott, in deinem sozialen Stand, in deinem Beruf und in deinem Familienstand, dass du von Gott benutzt wirst, von Gott gebraucht wirst, egal wo das ist. Und Gott meint es gut. Er hat einen guten Plan mit deinem Leben. Das heißt hier am Schluss nochmal, möchte ich das nennen, 1. Korinther Kapitel 7. Nach der neuen Genfer Übersetzung, Vers 23, denkt an den Preis, den Christus gezahlt hat, um euch als sein Eigentum zu erwerben. Macht euch daher nicht selber zu Sklaven von Menschen. Und wenn du an den Preis denkst, Gott hat einen Preis für dein Leben gezahlt, weil du ihm wertvoll bist, weil er jetzt da, wo du bist, dich segnen will, weil er dir jetzt eine Erfüllung geben will in deinem Leben. Aber das geht nur, wenn du nicht Sklave bist von irgendwelchen Menschen, von irgendwelchen Dingen, irgendwelchen Sünden nachläufst und meinst, du weißt es ja besser, du kannst das irgendwie ja selbst alles in die Hand nehmen, sondern indem du in der Abhängigkeit von Christus stehst. Vers 24 noch einmal, Geschwister, jeder soll die Lebensverhältnisse akzeptieren, in denen er sich befand, als er zum Glauben gerufen wurde, und soll seinen Platz so ausfüllen, wie es Gott gefällt. Mach das zu deinem Gebet, für deine Lebensumstände. Und das dein Ja zu dem, wo Gott dich reingestellt hat, das wird so vieles verändern. Und wenn du ein Ja hast dafür, und das verbindet sich mit Gottes Ja für dein Leben, dann kann Gott wirken. Dann bist du auch bereit, Dinge abzulegen. Ob das die Sünde der Menschenfurcht ist oder ob das irgendwas ist, wo du halt eben wirklich auf der falschen Seite bist, auf der falschen Seite lebst. Und das wollen wir jetzt tun, indem wir gemeinsam beten. Lass uns nochmal aufstehen.